Wir wollen heute einen etwas unbekannteren Text im Alten Testament zusammen anschauen. Und zuerst nimmt es mich Wunder, wie viele Propheten aus dem Alten Testament wir zusammen hinbekommen. Und wir haben dazu ein Mentimeter vorbereitet. Ihr könnt zu zweit oder zu dritt mit eurem Handy den QR-Code scannen oder auf menti.com und dann diesen Code eingeben. Und dann gebt mal alle Propheten ein, die ihr so kennt, die euch einfallen aus dem Alten Testament. Mal schauen, was wir so hinbekommen. Ich habe nur die Gratis-Version von Menti, also es gibt nur 50 Zugänge, ihr müsst vielleicht ein bisschen teilen. Da könnt ihr dann bei der ersten Frage einfach die Namen hineinschreiben und wir sehen dann die Namen hier vorne. Zumindest glaube ich, dass es so funktioniert. Vielleicht gehört es doch nichts. Hat schon jemand etwas hinein? Wer hat schon etwas hineingeschrieben? Okay, dann müssen wir vielleicht. Dann machen wir es so. Es gibt zwei Fragen. Wenn ihr habt vielleicht die Webseite offen. Die erste Frage wäre eben zu den Propheten im Alten Testament. Da könnt ihr einfach einen Namen hineintippen. Und die zweite Frage, das wäre dann die nächste Slide, wäre dann einen Kosenamen. Ich sage dann nachher, was es miteinander zu tun hat. Aber einen Kosenamen, also einen Namen, den ihr zum Beispiel eurem Liebsten sagt oder vielleicht auch euren Kindern, dann könnt ihr das dort eingeben. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob es eine separate Präsentation gibt. Ah, jetzt kommt etwas. Ah, sehr gut. Geht doch. Okay, sehr gut. Dann bleiben wir mal bei den Propheten. Genau, super. Ja, wir sehen die großen Propheten, Jesaja, Jeremia, und da kommen schon ein paar Namen zusammen. Markus ist leider kein Prophet, aber ja, ein Buch aus der Bibel zumindest, aus dem Neuen Testament. Aber ja, wir haben hier ein paar zusammen. Genau. Habakuk ist ein kleiner, aber der wurde oft genannt, sehr schön. Amos auch. Oder ein eher unbekannter. Heute geht es um Maleachi, deswegen freut es mich, dass er auch aufgetaucht ist. Also wir werden uns ein bisschen mit Maleachi beschäftigen. Und jetzt könnt ihr eins weitergehen und dann die Kosenamen, die euch gerade so einfallen. Genau, ja, es kommt schon. Sehr gut, sehr gut. Okay, ich bin gespannt. Das bleibt anonym, also ihr könnt da Glatzkopf, ja. Wer war das? War das? Schatz ist sehr beliebt. Ja. Kraftmensch finde ich auch noch schön. Lustige Sachen, die wir da sehen. Also die vielleicht noch nicht so große Namen benutzen, ihr habt jetzt hier eine tolle Inspiration vielleicht auch. Ja, schön. Okay. Ich habe jetzt etwas gesucht, was hier leider nicht auftaucht. Ich habe nämlich meinen Engel gesucht. Und ich erkläre euch gerade auch, wieso. Weil Maleachi oder Maleachi heißt eigentlich nichts anderes als mein Engel oder mein Bote. Also wenn ihr mal zu Hause im Bett liegt und euer Schatz nebendran ist, dann könnt ihr mal ins Ohr flüstern, Maleachi. Mal schauen, wie es ankommt. Vielleicht auch nicht so gut, ich weiß es nicht. Aber ja, es heißt mein Engel, es heißt mein Bote. Und wir wollen es heute Morgen mit einem Text von diesem Maleachi, mit diesem Propheten befassen. Und das war einer der sogenannten kleinen Propheten. Ja, du kannst die PowerPoint starten, danke. Das war einer der sogenannten kleinen Propheten, die waren alle klein. Deswegen heißt sie kleine Propheten. Nein, sie waren natürlich nicht klein, aber sie waren nicht klein, aber es sind so kleine Bücher in der Bibel und deswegen nennt man sie klein. Früher waren zwar die Menschen wahrscheinlich auch kleiner, aber ja, genau, es sind einfach kleine Texte in der Bibel. Und wir haben 12 von diesen kleinen Propheten, die bilden das sogenannte 12-Propheten-Buch und sie geben uns auch ein bisschen einen Crashkurs durch das Alte Testament, weil diese 12 Propheten beschäftigen sich mit einer Situation, nämlich mit der Situation vom Volk Israel, das in dieser Zeit zum Beispiel von den Assyrern eingenommen wurde, zuerst der Norden von Israel und dann auch Juda wurde auch durch die Babyloniter dann eingenommen und das war dann auch eine sehr wichtige Zeit, wo dann die Judäer nach Babylon verschleppt wurden. Und ihr seht auch schon, hier ist der Maleachi, ganz ein kleiner, der ist ganz am Ende, auch ganz am Ende des Alten Testaments. Er befasst sich eigentlich mit dieser Zeit, wo die Judäer wieder zurück durften von Babylon, aus dieser Gefangenschaft durften sie wieder zurück nach Jerusalem und haben dort wieder die Stadt aufgebaut. Also Maleachi war auch der letzte Prophet, bevor dann Jesus gekommen ist. Also das letzte, wirklich auch das letzte Buch, das letzte aus dem Alten Testament. Genau, so sieht es auch ein bisschen anders aus. Ihr seht hier die Propheten, also sind jetzt nicht alle drauf. Wenn ihr euch interessiert ein bisschen für die Geschichte Israels. Zuerst haben wir König David, dann Salomo, die haben doch das gesamte Israel, das gesamte Reich über das geherrscht und dann gab es schon eine Trennung zwischen dem eben sogenannten Nordreich Israel und dem Südreich Judäa oder Juda. Und hier sehen wir die Könige, die dort geherrscht haben. An diesem Punkt, das ist das Nordreich, hier ist das Südreich, an diesem Punkt wird das Nordreich von den Assyrern eingenommen und später dann hier eben auch das Südreich. Und ihr seht hier, wie die Propheten in diese Zeit hineingewirkt haben. Und hier ganz am Schluss haben wir Maleachi, also 435 bis 400 vor Christus oder vielleicht auch ein bisschen früher, je nachdem, wie man das zählt. Aber wir kommen jetzt eben zurück zu diesem, oder vielleicht, ja, ich habe noch eine Folie. Ja, genau, da seht ihr das vielleicht auch geografisch. Das ist die Zeit, als das Reich getrennt wurde. Hier haben wir dieses Nordreich, hier haben wir dieses Südreich. Und die Assyrer sind von, hier sieht man auch sogar noch einen Teil des Assyrischen Reiches, die sind von Norden her gekommen und von Norden her herab. Und auch die Babylonier, die waren hier und kamen dann von dieser Seite her und haben dieses ganze Gebiet dann eingenommen. Genau, so, aber jetzt bleiben wir doch noch bei Maleachi. Ja, hier seht ihr den Maleachi, so hat er ausgesehen. Das ist eine Statue beim Dom von Verona. Aber dieser Maleachi heißt eben mein Bote oder mein Engel, hat eben in dieser Zeit gelebt und er beschäftigt sich eben mit dieser Rückkehr. Also die Judäer sind zurückgekehrt aus Babylon wieder nach Jerusalem und sie haben dort eigentlich ihre Stadt wieder aufgebaut. Sie haben zuerst ihre eigenen Häuser aufgebaut und das fand ein anderer Prophet, fand das nicht so toll. Er hat gesagt, ihr müsst den Tempel wieder aufbauen. Und den haben sie dann auch wieder aufgebaut. Und nun steht dieser neue Tempel in Jerusalem wieder, so dieses wichtige, zentrale Heiligtum der Judäer, der Juden, der Israeliten. Es steht wieder, es ist das religiöse Zentrum. Und es steht schon etwa 50 Jahre, es ist wieder als eine neue Generation, die dort lebt. Vielleicht die ganz Alten, die haben das noch erlebt, wie sie in Babylon, aus Babylon zurückgekommen sind. Vielleicht auch aber mehr aus Geschichten von ihren Eltern. Also viele sind auch jetzt in Jerusalem oder in der Umgebung aufgewachsen, das ist ihr Zuhause. Und in diese Zeit hinein spricht Maleachi und sagt etwas zu den Israeliten. Und wenn ihr euch mit den Propheten etwas vertieft befasst, dann fällt euch auf, dass Gott durch die Propheten ganz unterschiedlich zu seinem Volk spricht. Und das finde ich auch spannend. Gott möchte etwas mitteilen, seinem Volk mitgeben, aber eben auch durch Menschen, durch einen Propheten. Und deshalb klingt es auch anders, wenn wir Jesaja lesen oder eben wenn wir Maleachi lesen. Weil Gott eben auch verschiedene Persönlichkeiten braucht, um seine Botschaft an das Volk zu bringen. Und bei Maleachi finde ich es sehr schön, da ist es so wie so dialogmäßig. Also der Herr spricht durch Maleachi und dann nimmt er direkt auch Bezug auf die Antworten des Volkes. Wir sehen das zum Beispiel in 1,2. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Und dann gibt er wieder eine Antwort. Oder auch in 1,7. Und wenn ich Herr bin, wo ist eure Furcht vor mir? Und womit haben wir deinen Namen verachtet, sagt ihr. Also es ist so ein bisschen dialogmäßig. Und es erinnert mich ein bisschen an meine Kinder. Vielleicht habt ihr auch, wenn ihr auch Kinder habt, die fragen auch gerne, warum, wieso. Zum Beispiel eine Situation am Mittagstisch. Kommt go essen, ich habe etwas gekocht. Wieso hast du etwas gekocht? Damit wir essen können. Wieso müssen wir denn essen? Ja, wir haben Hunger und wenn wir nicht essen, dann sterben wir halt. Wieso sterben wir? Will wir eben denn nicht essen? Und wieso essen wir denn nicht? Weil ihr ja nicht an den Tisch kommt zu essen. Papi, ich will nicht sterben. Aber dann komm doch jetzt bitte an den Tisch zu essen. Genau. Und so etwa klingt es auch manchmal, wenn wir Maleachi lesen, so dieses Dialogmäßige. Ich muss euch noch einen erzählen vom Kindertreff kürzlich. Die Kinder kamen mal zurück und haben eine Geschichte erzählt am Mittagstisch und haben gesagt, ja, heute, also wir haben versucht herauszufinden, um was es geht im Kindertreff. Dann haben sie gesagt, ja, irgendwie Mose war mit den Leuten in der Wüste und dann sind Männer gekommen und dann hatten sie keinen Hunger mehr. Und wir haben so überlegt, hä, was könnte das für eine Geschichte sein und so. Und dann irgendwann, die einen lachen schon, irgendwann hat sich herausgestellt, ah, das war die Geschichte, wo Mose in der Wüste war und dann kam Manna vom Himmel. Also es waren keine Männer, sondern es war Manna und dann hatten sie keinen Hunger mehr. Genau, also ja, immer wieder lustig mit Kindern Theologie zu machen. Genau, wir sind aber bei Maleachi und wir haben diesen Dialog immer wieder mit Gott und seinem Volk. Wir werden dann nachher gleich einen Text hören, wo auch dieser Dialog vorkommt. Ich möchte noch ganz kurz ein bisschen einen Überblick geben über die Botschaft von Maleachi. Und zwar geht es darum, in erster Linie möchte Gott durch Maleachi sagen, hey, ich stehe zu dir, zu meinem Volk. Ich stehe zu Israel, zu meinem Volk. Und das steht wie an erster Stelle. Ich stehe hinter dir. Ich bin für dich, nicht gegen dich. Und dann geht es um andere Sachen, es geht um falsche Opfer, es geht um ehrenlose Priester, es geht gegen Mischehen, es geht auch um Scheidung und es geht auch um Gericht, also um Gericht für Juda und so weiter. Es ist ein bisschen, ich habe es ein bisschen versucht hier zusammenzufassen. Also erstens, Gott liebt sein Volk und dann zweitens, Gott erwartet eine Hingabe und eine Ehrfurcht von seinem Volk. Gott erwartet aber auch Gerechtigkeit von seinem Volk und dann als vierter Punkt, Gott wird irgendwann kommen. Also so dieses, das ist so das große Thema von Maleachi. Und ich möchte heute Morgen wieder den Fokus auf den ersten oder den zweiten Teil eigentlich legen, auf die Gottesfurcht. Weil ich denke, das gerät manchmal etwas in den Hintergrund. Es fällt uns wie einfacher, über den lieben Gott zu reden und es ist manchmal auch schwierig, über den richtenden Gott zu reden. Ich habe mal irgendwo einen Text gelesen, ich glaube, es war sogar von Lukas Kundert, der hat einen jüdischen Text zitiert, wo bildlich dargestellt, wie Gott auf einem Richterstuhl sitzt, aber immer wieder auch den Stuhl wechselt und dann vor allem eben auf dem Gnadenstuhl, auf dem Barmherzigkeitsstuhl sitzt. Also Gott ist irgendwie ein Richter, aber Gott ist immer auch barmherzig und gnädig. Das gehört wie zusammen. Das ist wie etwas, was wir immer zusammen denken müssen. Das ist etwas, was unzertrennbar ist. Und ich denke auch, als Christen wollen wir so alttestamentliche Texte auch immer im Licht des neuen Bundes lesen, im Blick auf Jesus Christus. Also wenn wir Gerichtstexte lesen, wo Gott irgendwie vielleicht auch brutal wirkt, dann hat das schon mit Gott zu tun. Er ist ein gerechter und ein richtender Gott. Aber ebenso dürfen wir nicht vergessen, was dieser Text im Hinblick auf Jesus bedeutet. Also ich denke, oder nochmals als Vorbemerkung, bevor wir zu unserem Text kommen, in den Versen 1 bis 5 vom Kapitel 1 von Maleachi geht es darum, dass Gott eben für sein Volk ist und gegen die Feinde seines Volkes. Es geht darum, hey, ich bin auf deiner Seite, ich bin bei dir, vergiss das nicht, ich möchte dein Bestes, ich möchte an deiner Seite sein. Gott ist für die, die zu ihm gehören, er ist treu, er verlässt den Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat, nicht einfach so. Und durch Jesus gehören wir zu diesem Volk. Wir sind Teil dieses Bundes, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Gott ist für dich, er liebt dich. Das ist mal ganz wichtig zu wissen und zu erkennen. Und das steht über all dem, was nachher kommt. Und nun wollen wir den Predigttext hören mit diesen Vorgedanken. Und ich bitte Christine nach vorne. Danke.
Ich lese aus dem ersten Kapitel von Maleachi die Verse 6 bis 14. Ihr Priester, der Herr, der allmächtige Gott, klagt euch an. Ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Diener seinen Herrn. Ihr nennt mich euren Vater, doch wo bleibt die Ehre, die mir zusteht? Ihr nennt mich euren Herrn, doch wo ist eure Ehrfurcht vor mir? Ihr habt keine Achtung vor mir. Und da fragt ihr auch noch, wie kommst du darauf, dass wir dich nicht achten? Auf meinem Altar bringt ihr Opfergaben dar, die ich für unrein erklärt habe. Und wieder fragt ihr, wieso waren unsere Gaben unrein? Nun, ihr meint, am Altar braucht ihr es nicht so genau zu nehmen. Wenn ihr mir als Opfer ein blindes Tier darbringt, denkt ihr, das ist nicht so schlimm. Und wenn es ein lahmes oder ein krankes Tier ist, meint ihr, das macht nichts. Bietet doch ein solches Tier einmal eurem Statthalter an. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, frage euch, glaubt ihr wirklich, er würde zufrieden mit euch sein und die Gabe freundlich annehmen? Aber mich, euren Gott, wollt ihr mit solchen Opfern besänftigen und gnädig stimmen? Ihr meint doch nicht im Ernst, ich würde euch deswegen wieder annehmen. Wenn doch nur einer von euch die Tempeltore zuschließen würde, dann könntet ihr nicht mehr hineingehen und auf meinem Altar Opfer verbrennen, die ich sowieso nicht annehme. Ich habe genug von euch. Und mit euren Gaben tut ihr mir keinen Gefallen. Das sage ich, der Herr, der allmächtige Gott. In Ost und West wird mein Name verehrt. Auf der ganzen Welt bringen mir die Menschen Opfergaben dar, die mir gefallen, und lassen den Rauch zu mir aufsteigen. Ja, die Völker ehren mich, den Herrn, den allmächtigen Gott. Aber ihr zieht meinen Namen in den Schmutz, denn ihr sagt, beim Altar des Herrn müssen wir es nicht so genau nehmen. Was wir dort opfern, muss nicht das Beste sein. Und dann jammert ihr auch noch über euren Dienst im Tempel. Nur widerwillig facht ihr die Glut auf dem Altar an. Lahme und Kranke, ja sogar gestohlene Tiere bringt ihr mir als Opfer herbei. Soll ich, der Herr, mich darüber etwa noch freuen? Verflucht sei jeder Betrüger, der mir ein fehlerhaftes Tier opfert, obwohl er mir ein makelloses männliches Tier aus seiner Herde versprochen hat. Denn ich bin ein großer König. Ich bin der Herr, der allmächtige Gott, und werde zu Recht von den Völkern gefürchtet.
Also wir haben Folgendes gehört. Es gibt da im Tempel gibt es Opfer, die gemacht werden, die scheinbar krank waren, also Tiere, die krank waren, die sogar gestohlen waren, die unrein waren, so genannt. Und das war etwas ganz Wichtiges früher, dass diese Opfer eben rein waren, dass diese Opfer perfekt waren. Und das ist nicht geschehen. Und wir sehen hier, dass Gott eben erwartet, dass sein Volk ehrfürchtig ist und hingebungsvoll ist. In diesem Gesetz eben steht geschrieben, dass nur Tiere ohne Makel, ohne Fehler, ohne Verletzung geopfert werden sollen. Es soll eben ein Opfer sein, es soll etwas von Herzen sein, das man Gott gibt, um ihm zu sagen, hey, ich gehöre dir. Und hier war es so, da waren alte, kranke Tiere. Man dachte vielleicht, ja, dieses Tier, das stirbt sowieso bald, ich opfere es noch. Oder es ist sowieso krank und lahm, das kann ich nicht mehr gebrauchen, ich opfere es jetzt im Tempel. Es kostet mich ja nichts. Und dann steht auch in Vers 8, bietet ein solches Tier doch mal eurem Statthalter an. Also bietet es doch jemand von vielleicht jemandem Wichtigem an in deiner Stadt oder bietet es deinem Freund an, so ein Geschenk. Ist das ein Geschenk, das jemand annehmen würde, wenn etwas kaputt ist, krank ist? Und diese Anklage ist hier gegen die Priester gerichtet. Da fühlen wir uns jetzt vielleicht nicht direkt angesprochen, vielleicht Andreas oder. Aber ich glaube, es geht in späteren Kapitel 3 geht es auch eben um das Volk mit einer ähnlichen Anklage. Und wir kennen ja heute auch keine Opfer mehr. Wir kennen keinen Tempeldienst mehr. Und durch Jesus sind wir rein vor Gott. Wir können vor ihn kommen, in Gemeinschaft mit Gott sein. Wir brauchen keine Priester, die das für uns tun, sondern wir kommen direkt durch den Heiligen Geist in die Gegenwart Gottes. Und deswegen, glaube ich, sind wir alle auch angesprochen. Der Tempel, sagt das Neue Testament, sind wir selbst. Gott wohnt in uns und deshalb sind wir auch irgendwie alle Priester, alle verantwortlich für den Tempeldienst. Natürlich eben, es ist alles getan, es ist alles bezahlt, der Tempelvorhang ist zerrissen, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Und durch Jesus Christus Tod und seine Auferstehung haben wir dieses allumfängliche und das ewige Opfer und wir brauchen nichts mehr zu opfern. Und trotzdem, glaube ich, offenbart dieser Text etwas auch über Gott. Auch Jesus spricht von radikaler Hingabe, vom alten Leben und vom neuen Leben. Auch Jesus zeigt auf, dass Hingabe etwas ist, das Gott ehrt. Gott liebt es, wenn wir uns ihm hingebungsvoll zuwenden. Was bist du bereit zu geben? Ist es etwas, was dich etwas kostet oder eben einfach das, was du vielleicht nicht mehr möchtest? Ich habe hier ein paar Schokostangerle. Wer möchte ein Schokostangerle? Ja, ich habe es schon angebissen. Es ist halt nur so ein bisschen, aber es ist ja noch gut, oder? Wer möchte noch einen Schokostangerle? Christina? Ja, es ist halt schon angebissen, aber. Ja, sorry. Aber es ist immer noch. Du bekommst ein richtiges. Also ja, es ist. Ihr seht, es ist ja. Also ich habe es nicht angebissen, ich habe es nur abgebrochen. Aber ihr seht, was ist das für ein Geschenk, wenn ich sage, ich habe es schon angebissen, aber ich muss ihr ja nicht das Beste geben. Ein halbes Schokostangerle reicht ja auch, oder? Und um das geht es. Da sind Menschen zu Gott gekommen und haben ihm gesagt, ja, das bisschen gebe ich jetzt. Aber nicht das, was wirklich ein Geschenk ist, wirklich hingebungsvoll ist. Und ich denke da ein bisschen an meine persönliche Zeit so mit Gott. Das verstehe ich auch ein bisschen als mein Tempeldienst. Und so oft gebe ich Gott doch nicht den besten Platz in meinem Alltag. So am Morgen, vielleicht nach dem Aufstehen. Das wäre doch irgendwie gut, so den Tag zu starten, mit Gott ins Gebet zu gehen, vielleicht ein bisschen Bibel zu lesen. Ich weiß nicht, wie ihr eure Zeit mit Gott gestaltet. Aber bei mir sind es oft so diese Randzeiten, ein paar verquetschte Minuten, bevor ich einschlafe, noch ein bisschen mit Gott reden oder irgendwo, wo ich auf dem WC sitze und gerade Zeit habe, wenn ich irgendwo warte. Es sind nicht die besten Zeiten, die ich für Gott opfere, sondern es sind eigentlich die Lahmen, die Kranken, die blinden Zeiten. Oder wie gehe ich mein Engagement in der Kirche oder in der Jungschi oder auch andere Berufungen, wie gehe ich die an in meinem Leben? Wo gebe ich Gott nicht den besten Platz in meinem Alltag? Sage ich mir, ja, so viel Zeit muss ich ja nicht aufwenden. Es reicht, wenn ich 5 Minuten vorher noch ein bisschen das und das mache und dann ist es gut vorbereitet. Es ist ja nur für die Kirche oder es ist ja nur für diese Jungschi oder es ist ja nur für das, was ich hier mache. Oder sage ich, nein, das ist eigentlich eine wichtige, eine heilige Zeit. Es ist etwas, was ich bewusst Gott hingebe, wo ich mich ihm hingebe und wo ich damit sage, du bist mir wichtig. Ich gehöre dir, ich vertraue dir, weil das, was ich opfere, das fehlt mir nachher ja auch. Es ist Zeit, es ist Energie, es ist vielleicht Geld, das ich investiere, weil Gott mir wichtig ist. Aber das fehlt mir persönlich auch, ich habe dann weniger Schocki für mich. Also Gott fordert durch Maleachi echte Gottesfurcht und echte Hingabe. Konkret im Gottesdienst, im Tempel aber, für uns, denke ich, heißt das eben auch im alltäglichen Leben dort, wo wir Gott ehren möchten. Ich schaue jetzt kurz auf die Zeit, weil ich habe das Gefühl, ich habe schon lange geredet. Okay, ich habe noch ein bisschen. Es gibt auch eine weitere Stelle, die ich mit euch anschauen möchte, wo es um den Zehnten geht. Auch da geht es um Hingabe. Und dort steht, ich kürze es ein bisschen ab, Gott sagt, ich antworte euch, findet ihr etwas richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Und später, stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Auch da geht es um Hingabe und es geht um eine Abgabe. Das ist übrigens ein beliebter Text bei sogenannten Wohlstandsevangelisten, weil es darum geht eben, hey, gib doch etwas ab und Gott wird es dir überreich zurückgeben. Aber es geht mir gar nicht um das, sondern es geht mir darum, es geht mir darum zu sagen, damals war der Zehnte war auch eine wichtige soziale Institution. Es war wichtig, dass alle Leute vom Volk etwas abgaben, damit die Leviten, die Tempeldiener, aber eben auch die Armen, die Waisen, die Kranken versorgt wurden. Es war eine wichtige soziale Institution, diese Abgabe. Und es war eben auch ein Zeichen der Hingabe. Und spannend ist, Gott sagt, ja, prüft mich doch darin, schaut doch, was passiert, wenn ihr auch etwas bewusst hingebt. Und ich glaube, da steckt wirklich auch ein göttliches Prinzip drin. Ich denke, wenn ich etwas gebe, dann fehlt mir das. Aber ich glaube, wenn wir Gott vertrauen, dann gebe ich vielleicht etwas, aber ich werde ganz anders beschenkt. Vielleicht nicht direkt irgendwie mit etwas Materiellem, aber ich werde beschenkt, weil ich etwas von mir teile, weil ich etwas hingebe, etwas opfere. Ja, ich glaube, keiner von uns ist Bauer. Vielleicht, wir haben zwar viele Baselbierte unter uns, nein, Spaß. Aber es ist, glaube ich, niemand Bauer, aber wir haben keine Felder, keinen Ertrag, aber wir können eben unsere Zeit, wir können auch unsere Finanzen einsetzen und ich glaube auch, das ist Hingabe. Ich möchte schließen mit Maleachi Kapitel 3, Vers 1. Dort steht, der Herr, der allmächtige Gott, antwortet, Ich schicke meinen Boten voraus, der mein Kommen ankündigt und mir den Weg bereitet. Noch wartet ihr auf den Herrn. Ihr wünscht euch den Boten herbei, der meinen Bund mit euch bestätigt. Ich sage euch, er ist schon unterwegs. Ganz plötzlich werde ich, der Herr, in meinem Tempel einziehen. Und das ist das, was 450 Jahre nach Malachi mit Jesus passiert. Gott selbst kommt auf die Welt in Jesus. Er selbst stirbt am Kreuz und erneuert seinen Bund mit den Menschen, mit allen Menschen, die ihm vertrauen. Und später kommt der Heilige Geist und der Heilige Geist wohnt in uns, wenn wir ihn einladen und wir dürfen Tempel von Gott sein. Gebe ich Gott meine Zeit, meine Ressourcen, gebe ich ihm auch einen Teil meiner finanziellen Möglichkeiten, indem ich spende, andere unterstütze, und gebe ich ihm auch irgendwo durch mein ganzes Leben hin, damit er es verändert, damit er es gut macht, damit er Trost schenkt, Kraft schenkt, gebe ich mich diesem Jesus hin. Amen.